Es gibt halt in der Politik noch viel zu wenig Leute, die wissen, was bedeutet, behindert zu sein. Weißt du, wenn du ein Brett vor dem Kopf hast, dann siehst du auch nicht besser als ich.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir stecken ja mitten in der dritten Staffel. Und wir sind ja immer wieder angefragt worden, auch thematisch bestimmte Schwerpunkte zu setzen. Und da drin war der Wunsch, doch auch mal eine politische Seite, eine politische Perspektive aufzunehmen und einmal einen Politiker einzuladen. Und was liegt näher als ein Politiker, der auch den Standort hier in St. Gallen hat und wirklich auch etwas aufgrund von seiner Persönlichkeit zu erzählen hat? Ich begrüße ganz herzlich bei diesem Podcast den Jörg Brunner.
Ja, ich bin gerne da.
Ich kenne den Jörg schon von meiner Jugendzeit. Wir sind miteinander in Narbonne aufgewachsen. Und ich habe mich erinnern, wir haben das erste, das zweite Open Air in Narbonne organisiert, hier noch mit Guru Guru und Alexis Körner. Also ihr gehört, es ist eine lange Zeit seither. Jetzt ist er Politiker, engagierter Politiker im Stadtparlament von St. Gallen. Und so möchte ich gerade einsteigen und die erste Frage, was hat dich in die Politik getrieben, Jörg?
Da mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Also ich bin natürlich immer den Themen, die die Jungen beschäftigt haben. Du magst dich an unsere Jugend erinnern. Energie, alternative Energie, hat man dort mal gesagt, haben wir schon gefördert. Wir hatten da Ideen gehabt, eben etwas zu machen. Auch ein Thema Inklusion ist dort bei uns, das war schon die Gruppe Forum, wo wir dabei waren. Wir hatten dort viele Events gehabt, wo wir für verschiedene Leute etwas geboten haben, also zum Beispiel auch Bastelkurs mit Leuten mit Beeinträchtigung. Und auch sehr stoppen, das war zugunsten vom Pestalozzer Kinderdorf.
Ganz genau.
Wir haben also schon immer dort eine soziale, politische Ader gehabt. Wir haben auch dort uns eingesetzt noch für das Arboner Jugendzentrum.
Rondelle.
Rondelle, nicht AJZ.
Ja, genau.
Zum Verwechseln, die Rondelle, ja. So bin ich dann auch über so Gruppierungen in die Politik geraten.
Jetzt bringst du ja noch eine ganz spezielle Expertise mit, nämlich eine Form von Behinderung. Und ich habe gelesen, da habe ich nicht gewusst, dass du bei der Geburt blind gewesen bist. Und dann durch verschiedene Operationen eine Sehkraft von 10% mitbekommen hast.
Richtig.
Gut. Jetzt, bevor wir noch ein bisschen darauf kommen, ich habe heute Mittag auf den Tisch bekommen vom Bundesrat den Bericht «Gewalt an Menschen mit Behinderung in der Schweiz». Und da innen steht in der Schlussfolgerung, ich habe den wirklich nur noch quer gelesen, Menschen mit Behinderung sind überdurchschnittlich häufig von interpersonaler, aber auch von struktureller Gewalt betroffen. Und in einem Artikel hast du auch gesagt, du kennst Diskriminierung. Du kennst auch Abwertung, du kennst da drin auch gewisse Formen von Gewalt. Ist das tatsächlich so, dass Menschen mit Beeinträchtigung wirklich noch mehr an Gewalt ausgeliefert sind?
Ja, das sicher. Also, weil je nachdem, es gibt ja verschiedene Arten von Behinderungen. Solche, die man sieht, solche, die man nicht gerade wahrnimmt. Aber irgendwie tun natürlich Leute mit einer Behinderung natürlich immer ein bisschen eher zurückhaltender, schüchterner reagieren. Und ich glaube, vielleicht tun sie etwas sogar vielleicht ausstrahlen. Ja, du bist ein schnelles Opfer.
Ja.
Und da kann man ja sagen, jetzt jemanden ausrauben, der jetzt mal im Rollstuhl ist. Oder auch wie ältere Leute, weil ja viel überfallen, wenn man alten Frau die Handtasche klaut, ist viel einfacher als man jungen, starken Mann. Man kommt natürlich in die Situation, wo man einfach mehr gefördert ausgesetzt ist. Und vielleicht sind da auch so Beleidigungen, Hänseln. Da ist natürlich jemand, ja, man weiss auch die jungen Sprüche, die sagen, wenn einer ein bisschen nicht nach Raster sich benimmt, dann sagt man, bist du eigentlich behindert, oder? Es ist so, man ist einfach diskriminiert und schneller Gewalt konfrontiert als jemand, der voll gesund ist.
Ja, wenn man dir zulässt, dann macht er auch ein Stück weit betroffen, wie man das hört. Hast du selber persönlich als Jörg Brunner auch das erlebt? Erlebst du es immer noch? Oder ist das ein Teil, wo du einfach auch sagst, ja, man gewöhnt sich einfach auch daran?
Ja, also, es ist spannend. Also, als ich auch klein war, also junger Bub, Und wirklich noch sehr, sehr schlecht gesehen haben. Also gut, ich sehe jetzt schon noch schlecht, aber trotzdem, also noch schlechter gesehen haben, da bin ich natürlich auch viel gecancelt worden. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, ich muss mich wehren. Mit Worten, da war immer gut gegangen, ich bin noch schlagfertig und bin nicht aufs Maul gehalten, wie es sich für einen Politiker gehört.
Genau.
Nein, aber ich habe dann angefangen, Judo machen, als Selbstverteidigung. Und da hat mir etwa die Situationen geholfen, wo ich, hat jemand mir das Leid und dann konnte ich mich wehren.
Wenn ich das so höre, dann ist wie so für mich die Frage, ob es jetzt einen Spannungsbogen gibt von Jörg Brunner, der den Weg gemacht hat und auch die Erlebnisse gehabt hat und auch für sich Strategie entwickelt hat. Ist das für dich auch ein Auftrag, jetzt in der Politik ganz genau da hinzuschauen und da ihnen allenfalls auch Vorstöße zu machen zugunsten von Menschen mit einer Beeinträchtigung?
Ja, also ich schaue ja das wirklich in einem grossen Kontext an. Wenn man von Inklusion heute reden tut, ist die ganze Genderfrage. Ältere Leute aus anderen Ländern, anderen Ethnien und eben Behinderte, die gehen ja alle unter dem Signet von der Regenbogen-Symbol. Logos. Also zum Beispiel die Inklusionsinitiative der Freund Firmis hat auch die Pünktchen mit den Regenbögen. Oder auch zum Beispiel da, wo ich im Vorstoss gemacht habe, da das LGBTI-Label im Arbeitsbereich. Das betrifft nicht nur die Frage von der sexuellen Ausrichtung, sondern eben auch Leute mit Behinderung. Geht auch um Gleichstellung. Und ältere Leute und einfach alle Benachteiligungen. Es gibt viel Minderheiten, die irgendwo benachteiligt werden, behindert werden. Oder es ist nicht nur so, dass man behindert ist, man wird auch behindert. Und es ist ein grosser Kontext und da kann ich mir natürlich wirklich politisch einbringen und habe da schon mehr als einen Vorstoss gemacht. Eine ist gerade hängig, zum Beispiel wegen der Barrierefreiheit in der Stadt St. Gallen. Das hat im September die Antwort drauf im Stadtrat. Das ist auch ein Thema, wo einfach zum Beispiel für mich nicht gleich ein Thema ist, weil ich bin zu Fuß gut. Aber wenn man Rollator mit Stöcken oder im Rollstuhl unterwegs ist, gibt es auch viele Hürden.
Ja, und du hast ja noch, wie du sagst, eine Beeinträchtigung, die jetzt nicht einfach sichtbar ist. Gibt es denn da drin Erlebnisse, Erfahrungen, die du gemacht hast, wo man sagt, wenn man selber nicht betroffen ist oder die Fähigkeit hat, mit dem Umstand umzugehen, dann kann man gar nicht nachvollziehen, was für Barrieren du alles im Leben musst erfahren?
Ja, das ist schwierig. Also wenn man nicht selber betroffen ist, das nachzuvollziehen, ich sage jetzt Anführungsschlüsse, können mitzuleiden, das ist nicht vorstellbar. Weil, als Beispiel, also es gibt ja so Simulationsbrillen, wo man kann, da habe ich auch mal im Parlament aufgelegt, wo die Leute dann sehen, wie ich gesehen. Und dann sind die paar Leute wirklich perplex gewesen. Dann ich, jetzt lege ich die Brille auch mal an. Dann sehe ich gerne nicht mehr. Natürlich. Das ist reine Mathematik. Aber ich weiss nicht, wie jemand sieht, wenn er gut sieht. Aber ich sage jetzt auch, man trainiert sich gewisse Fertigkeiten an. Ob er nicht gut gehört, nicht gut sieht oder eben zu Fuß nicht so gut unterwegs ist. Man kommt irgendwie zu Schlag.
Ja.
Oder bei mir ist die Situation so, ich bin eben mit einer starken Behinderung auf die Welt gekommen. Durch Operationen können verbessert werden. Heute auch durch Technik bin ich nicht mehr gleich eingeschränkt. Also mein Computer sei Dank, heute so grosse Bildschirme mit Zoom, alles drum und dran. Oder auch die Brille, die ich jetzt so habe, ist wieder noch ein stärker. Die kann man heute produzieren. Da hat es vor 30 Jahren nicht gegeben. Da habe ich noch eine Lupe gebraucht zum Lesen und gleichzeitig schreiben. Das war ein Rechtshindernis gewesen. Also man hat heute technische Möglichkeiten, die können sicher sehr, sehr helfen.
Ja.
Aber wie gesagt, damit können wir fühlen, nö. Ich glaube nicht mal, wenn man zum Beispiel einen halben Tag mit dem Rollstuhl in der Stadt St. Gallen unterwegs war und sehe, wo überall Hindernisse sind, wo ich überall auf fremde Hilfe angewiesen bin, was ich nicht kann, wo ich nicht hin kann. Ein halber Tag ist ja ein Erlebnis.
Ja,
aber so hat 365 Tage. Und das ist schon ein anderer Kampf. Ja.
Und hat einen Morgen, einen Mittag, einen Abend und eine Nacht. Und es hat ganz verschiedene Anforderungen, die aus dem Alltag kommen. Mhm. jetzt gerade du als Politiker, du bist ja auch gefordert, Beziehungen, Begegnungen zu haben, in Diskurs gehen. Und eine Form von Begegnungs- und Beziehungsgestaltung ist ja auch Mimik, Gestik. Also es ist ja nicht nur die Sprache, die ich verstehe, vielleicht auch mit deiner Kompetenz, vielleicht auch sensibler verstehe, aber es sind ja, schaut er mir in die Augen, schaut er mir an, nickt er, wie sieht überhaupt Augenhöhe jetzt aus? Kompensierst du das auf eine Art? Also ich nehme jetzt wie an, du siehst nicht, ob ich dir in die Augen schaue, ob ich nicke, ob ich die Augen schliesse oder in den Himmel rauf schaue. So, das sind ja Zeichen, die du gar nicht wahrnimmst, die du gar nicht kannst feststellen.
Ja, das ist so, aber ich weiß nicht, ob man da andere Sinn mehr entwickelt tut. Vielleicht jemand da, vielleicht jemand, der auch selber nicht falsch reagieren, wenn man die Situation verkennen tut. Aber eben, es ist halt drauf, kommt darauf an, sind das Leute, die du regelmässig siehst, oder etwa die. Also grundsätzlich, die Leute erkennen, tue ich ja zum Beispiel nicht. Aber ich viel doch die erkenne und ich weiss nicht, das ist von der Statur, ob vielleicht jemand viel Haar hat und so, und Stimme natürlich, die ich dann vielleicht aufnehme, aber es gibt viele Situationen, da kenne ich die Leute nicht, obwohl ich sie kenne. Und dann sagen sie, hi, Jürg und so, und so, hi, und dann, aber gut, die mich gut kennen, wissen, ich sehe die nicht und das ist nicht so schlimm. Bei anderen merkt man etwa die, denn die wissen nicht die Situation, das ist schon, aber mit dem lebt man. Schau, jeder dreht sein Kreuz, jeder hat seine Schwächen und jeder kann etwas von dem wegstecken. Das Einzige, was du nicht wegstecken kannst, ist eben die Behinderung, die du hast und die Geringschätzung. Und, ja, zum Beispiel früher noch hat mich Ableismus sehr gestört, oder? Das ist auch so ein grosses Thema, da die Inklusion, dass man jemanden tut, reduziert auf das, was er kann. Man muss, wow, da kannst du lesen. Also, als ob man nicht lesen könnte.
Ja. Oder vor allem trotz deiner Behinderung.
Ja, Das geht mir weg.
Ja.
Also das
aber hinter dem steckt ja auch ganz stark auch es nicht kennen, es nicht wissen. Oder? Also, lange hat man ja mit Menschen mit einer Beeinträchtigung fast keinen Kontakt gehabt. Wir hätten die ja gar nicht gesehen. Und jetzt mit der Sichtbarkeit, oder? Und dass die Menschen mit einer Beeinträchtigung jetzt auch sich wirklich emanzipieren, sind sie überall in allen gesellschaftlichen Bereichen auch sichtbar und wahrnehmbar und zum Teil auch laut und störend. Unbedingt wichtig. Und jetzt meine Frage daran, das, was du auch im Zusammenhang mit der LGBT postulierst, erlebst denn du Gesellschaft in seiner Diversität eher als Problem oder als Bereicherung?
Also grundsätzlich für eine Bereicherung. Und eine Chance auch. Weil ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, Leute, die irgendein Handicap haben oder vielleicht nicht in die Norm passen, weil ist eine Norm, die ist einfach mal festgelegt worden, wo dann am Arbeitsplatz keine Chance bekommen. Und gleichzeitig reden wir von Fachkräftemangel. Also, es ist einfach dumm, wenn man das Potenzial von Wissen und meistens sind die Leute in der Klammer mehr Energie und durchhalten will als jemand, der es ringer hat, dass man einfach das Potenzial nicht ausschöpfen tut. Und am Schluss ist es teuer, auch für die Sozialversicherung und alles weitere Kosten und keine Befriedigung für die Leute. Und das ist einfach schade. Und es gibt eine Win-Win-Strategie, dass man mehr Leute akzeptieren und ihnen die Chance geben, auch was sie machen können, machen lassen. Und nicht einfach in die Ecke stellen.
Das heisst, abgeleitet, du mit deinem Erfahrungswert, mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner Expertise, bist wichtig für das politische Spektrum. Oder wo da innen vielleicht auch den Finger auf etwas drücken, wo andere gar nicht wissen, weil es ihnen einfach da drin an den Erfahrungswert fehlt. Und meine Frage jetzt, ist deine Rolle als Politiker eher eine Quotenrolle? Oder sagst du, nein, ich bin gewählt worden als Politiker und zwar mit einem politischen Programm und nicht mit einem behinderten politischen Programm?
Ja, absolut. Also ich sehe mich wirklich nicht als Quotenpolitiker, obwohl ich da bei der Behindertensession teilnehmen. Das ist aber ja eine bewusste Quote gewesen, 44, ich sage jetzt Abgeordnete im Nationalrat, weil Da muss man auch sehen. Also Leute mit Behinderungen, das ist ein Fünftel von unserer Gesellschaft. Man hat ja gesagt, ein Fünftel von diesen 240 sind 44 Leute. Wenn, aber es gibt ja nur ein, zwei Behinderte im Nationalrat. Also, nein, gut, ich sehe mich nicht als Quotenpolitiker. Ich bin nie, glaube ich, wegen dem gewählt worden, sondern ich bin schon immer ein Macher gewesen und ein recht erfolgreicher Unternehmer. Und ja, auf bürgerlicher Seite habe ich auch immer gute Resultate auch bei den Wahlen gemacht. Es hat mir natürlich aber die Chance gegeben, diese Herzensangelegenheit auch in die Politik zu bringen. Und doch jetzt, da, wo ich in diesem Bereich gemacht habe, doch auch mit recht viel Unterstützung von fast allen Parteien.
Ja, ich würde das teilen. Ich hatte immer erlebt, dass jemand, der tut und nicht seine Beeinträchtigung als Grundbasis für sein Tun definiert hat. Jetzt hast du mal eine Steilvorlage gegeben, Behindertensession. Ich verstehe und kann nachvollziehen, dass da als Symbolik unglaublich wichtig ist, die Session. Oder dass man einfach im Sinn auch von dieser Sichtbarkeit, die wir vorhin kurz angesprochen haben, ganz elementar war. Es hat mich aber sehr beelendet, als ich die Bilder gesehen habe. Oder? Es war so ein exklusiver Anlass gewesen. Es sind zwei Politiker, die noch irgendwo gekommen sind, die noch irgendein Schild in die Luft gehebt haben. Ich hätte mir im Sinn von einer Inklusion 2023 gewünscht, dass er über politische Themen mit den anderen Politikern debattiert. Ich war irritiert gewesen, auch von diesen Bildern. Ist mein Eindruck völlig falsch, oder? Sagst du als Politiker, nein, das ist jetzt definitiv ganz wichtig gewesen, unabhängig von der Exklusivität von dem alles.
Also, ich sehe es anders. Also, erstens ist es das erste Mal gewesen, es war schon sehr kurz gewesen. Wenn man denkt, so eine Jugendsession oder Frauensession, so, sie gehen ein paar Tage, wir haben da zwei, drei Stunden gehabt, muss einfach da sehen, die Leute, die auch sich zur Verfügung gewählt haben, die kommen in aller Regel nicht aus der Politik. Die wissen, so mit Debatten und die Abläufe, die im Parlament sind, kennen die zu wenig. Aber es war mal ein Kick-off gewesen. Und ich glaube, es gibt jetzt, da weiss ich, ich bin ja im politischen Büro vom Schweizerischen Blindenverband. Da gibt es jetzt auch Schulungen, da haben wir jetzt da Frühling angefangen, für Leute, die in die Politik wollen, die dann ein bisschen, ja, wie muss ich auftreten, wie muss ich mich verkaufen und die politischen Abläufe kennen, weil man ist natürlich vielfach ausgeschlossen. Oder wir haben ja schon das Thema, dass viele Leute nicht können und zum Teil nicht dürfen wählen und abstimmen. Oder? Und viele haben bis jetzt vielleicht auch gar nicht die Politik gleich verfolgen wie jemand, der gute Augen hat, gut gehört und auch sonst ja, gut durchs Leben kommt. Und das ist ein Lernprozess. Ich gehe davon aus, dass, also es ist auch schon in Planung, die nächste Behindertensession, dass es ausgebaut wird. Und dann auch die Abgeordneten, die Gewählten mit Behinderten, mit anderen Politikern können gut diskutieren und Kontakt aufbauen. Es ist jetzt auch das Ziel von der Point Firmis, dass sich viel mehr Behinderte an den Nationalratswahlen beteiligen oder sonst auf Listen kommen. Ich bin gespannt, ob wir da mehr Gewählte Ende Oktober haben in der Schweiz als bis jetzt. Und ja, ich glaube, da kommt schon noch mehr Drive, mehr Schwung hinein.
Also du sagst, wir sind auf dem Weg dort.
Wir sind auf dem Weg.
Dann ist auch der Eindruck, den ich habe, den ich das erste Mal gehört habe, Behindertensession, auch im Anbetracht, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Ich habe nur schon den Titel Behindertensession unglaublich auch Form von Diskriminierung geführt. Müssen wir nicht sagen, Session mit Politikern, mit Menschen mit einer Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung? Oder bin ich da zu tüpfelschiesserig und zu pedantisch drin?
Nein, also ich sage jetzt, hier hat auch eine Befreiung stattgefunden. Also, wir haben es auch schon diskutiert innerhalb von also unserer Gruppe. Ja, soll man jetzt wirklich Behinderung sagen? Oder man sagt zum Beispiel gerade ein Event wieder gehabt vom Blindenverband für Taubblinde. Also taub ist man einfach hörbehindert und mit Hörbeeinträchtigung. Nein, also wir sind heute hier offen, wir haben Händebehinderung und Wörterbehindert. Und solange die Versicherung noch Invalidenversicherung heisst, Entschuldigung, who cares? Nein, also ich glaube, ein Behinderter steht dazu, dass er behindert ist und hat nicht das Problem mit dem Wort. Das ist irgendwie so, ja, eine Art von Wokeness, oder? Dass man sagt, oh, man sagt nicht, du bist behindert. Natürlich hast du eine Behinderung. Aber du bist meistens nicht schuld.
Ja. Und jetzt trotzdem noch die suggestive Frage. Ich gehe schon recht in die Annahme, dass die Idee ist, dass Menschen mit Behinderung eben auch in allen politischen Themen mitreden. Und nicht nur dort, wo es um Behinderung geht. Und nicht nur dort, wo es um Barrierefreiheit geht. Sondern, dass das politische Credo alle politischen Themen von Militärpolitik bis hin zu Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik und so weiter und so fort erreichen sollte.
Absolut, eben. Dass man teilnehmen kann, dass man die Teilhabe. Das heisst nicht nur die Themen von uns, von unserer Community, sondern durch andere. Also eins hast du jetzt sogar noch vergessen, die ganze Umwelt. Also wenn unsere Klimakrise kommt, dann ist der Mensch mit Behinderung genau gleich betroffen wie der ohne. Und es hat sogar Genies geben mit Behinderung, oder? Hawkins zum Beispiel.
Ja, natürlich.
Und andere, also wo man muss einfach sagen, ja, da kommen wir wieder zurück, wo man einfach die Chancen verpasst. Naja, aber ich glaube, mit können machen, mitgestalten, mitentscheiden, das sollte einfach das Hauptthema sein. Aber dass man mitreden kann, muss man eben können mitbestimmen, also wählen können, oder? Da sind wir jetzt auf gutem Weg, würde ich sagen. Also es gibt ja gewisse, die haben kein Stimm- und Wahlrecht, oder?
Ja.
Weil sie mit der Behinderung auf die Welt gekommen sind, eben. Oder? Das ist zum Beispiel auch so ein Paradoxon. Wenn ich mit 70 dement wir Alzheimer habe, komme ich immer noch Stimmkuvert rüber. Aber wenn ich eine gewisse Einschränkung habe, wäre ich nie stimm- und wahlfähig.
Ja.
Das ist ja auch, aber gut, es sind noch gewisse Kantone, die das brutal umsetzen. Aber dort wird sich auch einiges ändern, dass man das wirklich schaut, wer ist urteilsfähig und wer nicht.
Ja, und da sind wir ja auf dem Weg, oder? Und ich glaube, da braucht es ja auch gerade Menschen und Politiker wie du, die da auch ein Stück weit immer wieder auch drauf zeigen, was da muss noch optimiert und verbessert werden. Du bist einmal noch Präsident vom Hauseigentümerverband Region Aarbonn.
Ja.
Und ich erlebe im Alltag, in der Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung, auch in der Auseinandersetzung mit denen, dass es gerade auch dort für Menschen mit einer Beeinträchtigung immer unglaublich schwierig ist, entsprechenden Wohnraum zu haben. Mhm. Also, dass sie nicht rollstuhlgängig sind oder dass sie einfach auch nicht diesen Ansprüchen, diesen Bedürfnissen entsprechen. Was könnte da Politik machen, dass das eben auch im Sinne von Inklusion, Auflösen von professionellen Institutionen hinsichtlich einem normalen Wohnbereich wieder möglich wird oder überhaupt möglich wird. Was kann da Politik machen?
Ja, einfach schauen, dass die Vorschriften, Normen, die schon heute bestehen, umgesetzt werden. Das ist immer ein Teil von dem Vorstoss, der jetzt am Laufen ist. Also St. Gallen behindert ungehindert, oder? Das ist sogar eine Broschüre, die die Stadt rausgegeben hat. Das natürlich die Stadt, bin nur schon wieder ihren eigenen Liegenschaften, das umsetzt. Und nicht sogar bewusst Liegenschaften nicht behindertengerecht umbauen tut, obwohl nach Gesetz sie das müssten. Und zum Teil ist man da und zum Teil ist es wahrscheinlich auch, fehlt es mitdenken. Da ist gerade mir im Quartier passiert, hat man das ganze Trottoir aufgerissen, oder? Ja, wegen verschiedenen Leitungen, Werkleitungen. Und dann ist auch eine Bushaltestelle eine Zeit lang verschoben worden. Und jetzt ist es fertig. Und dann hat mich erstaunt, wo man dort nicht bei der Bushaltestelle nicht einfach gerade im Gleichen den Absatz da 15 cm gelupft hat auf 2-3 Meter. Man muss nicht alle Bus eingehen, also Türen so zugänglich sein. Aber jetzt muss halt weiterhin dort der Chauffeur aussteigen, die Rampen runterlassen und dem Behinderten helfen, im Bus einzusteigen. Also da hätte mit ein paar wenigen Franken hätte man gerade noch die Bushaltestelle können behindertengerecht machen. Aber da muss man mitdenken.
Ja, und dann erleben ja Menschen mit Behinderung, Rollstuhlfahrer. Und da bin ich auch erstaunt, dass mir das immer noch erzählt wird, dass zum Beispiel ein Bus einfach an ihnen vorbeifährt. Gar nicht anhalten.
Das weiss ich nicht, aber...
Aber scheinbar sind ja dann das, oder? Das sind die Herausforderungen von Menschen, die dann eine gewisse Form von Mobilitätsbeeinträchtigung haben, die dann wie sagen, ja, da wäre ich ja dann nicht nur diskriminiert, sondern ich hätte dann gar nicht mehr Möglichkeit, oder? Mobil zu sein. Wäre es dann ein Vorgehen, dass man sagt, wenn jemand ein Mehrfamilienhaus baut, von einem gewissen Volumen, dass man mindestens eine Wohnung behindertengerecht gebaut. Also das heisst rollstuhlgängig oder für Menschen mit einer bestimmten Beeinträchtigung, die bestimmte bauliche Massnahmen haben müssen. Wäre das ein Vorgehen oder ist das im Sinn von einer ökonomischen Betriebswirtschaftlichkeit gar nicht möglich?
Also eben, an einer gewissen Grösse von Häusern muss man es heute ja machen. Das ist SCA 500, oder? Da gibt es schon. Ich würde sagen, das sind geringe Mehrkosten. Wo man da machen müsste, das sind vor allem Türbreiten, oder? Dass ich zum Beispiel mit dem Rollstuhl reinkomme.
Oder ins WC
kann. Genau, oder? Oder auch, dass der Lift entsprechend ist, oder? Genug breit ist, wenn es einen braucht. Ich sage jetzt, das sind Mehrkosten, das sind vertretbar. Man muss sich zum Beispiel überlegen. Und da vielleicht gerade, was du gesagt hast, Stefan. Ja, man sieht die Leute immer mehr im öffentlichen Raum. Glaube ich nicht einmal, weißt? Wenn du denkst, dass in der Stadt, was schätzt du, wie viele Leute mit Gehbehinderung gibt es in der Stadt St. Gallen?
Ja, yes, du fragst mich etwas.
Ja, darf ich mal etwas fragen?
Jörg, wo eine Gehbehinderung haben?
Jawohl.
Dann würde ich sagen, also wir sind ja viel ältere Leute. Also ich erlebe viele Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind. Also da reduziere ich jetzt nicht nur auf den Rollstuhl.
Oder? Ja, oder heute. Ja, also es sind etwa 1000.
Ja, okay.
Etwas mehr als 1%. Ja. Aber du siehst nicht so viel auf der Straße. Weil es ist einfach die halt mühsam, aus dem Haus zu kommen. Brauchst fremde Hilfe. Wenn der Bus eben nicht kommt, brauchst du Dixi. Ja. Ich sage, es wäre möglich, aber die Leute denken nicht daran, weil es einfach zu wenig Leute sind, die das brauchten. Mhm. Das ist halt wirklich ein Thema. Aber eben, ich sage nur, das ist das Mitdenken. Und darum ist jetzt gut, was du eingangs erwähnt hast, dass jetzt behinderte Organisationen wie auch andere Organisationen jetzt ein bisschen lauter werden.
Ja.
Dann wirst du gehört.
Ja. Und sichtbar gemacht werden, oder? Ja. Ich bin überzeugt, wenn jeder will mal sein Umfeld ein Stück weit greifbar und transparent machen, auf einmal würde ich sehen, oh, ich kenne noch jemanden, der eine psychische Krankheit hat, jemanden, der dement ist, jemanden, der im Rollstuhl ist. Ich glaube, da würde jeder irgendwo einen Bezug haben zu so jemandem, wo man dann müsste sagen, ja, eigentlich müsste man noch weiterdenken, als nur bis dorthin, wo meine eigene Haustür ist.
Mhm. Ja, vor allem muss man schon da sehen. Entschuldigung, also ich bin ja schon behindert. Aber Stefan, es ist gut möglich, dass du deinen letzten Lebensabschnitt auch als Behinderte musst verbringen.
Natürlich, natürlich.
Doch Körper, du kreist mal um, wenn du mal 70 bist, Oberschenkelhals, Bruch vertrümmert und so. Ja, dann bist du selber oder sonst andere Sachen, eben, wo du halt dann doch vielleicht Altersdemenz überkommst oder andere Krankheiten, wo du halt dann auch auf deine Art und Weise behindert wirst. Und dass wir alle, nicht nur ich, also ich habe da Schwätze, aber mal du nicht mehr so gut gesehen und gehört, ja, dann ist man auch von dem betroffen. Eigentlich müsste jeder so denken. Also, mich kann morgen behindert sein.
Ja, nein, du hast recht. Ich muss kein Wort mehr dazu sagen. Mhm. Es geht ja immer auch um uns oder um unsere Nächsten. Es kann meine Tochter treffen, mein Enkelkind kann es treffen, meine Partnerin kann es treffen. Und dann bin ich auf einmal in einer Situation, wo ich sage, warum habe ich nicht früher noch schon weiterdenkt als nur bis zu meiner Haustür. Jetzt, ich bin einfach auch noch froh, dass ich dich da habe. Weil zurzeit ist ja auch das Thema von dem Bub, der in der Regelschule ist. Das ist ein Bub mit Trisomie 21. Und jetzt ist die Diskussion, darf der überhaupt in der Regelschule sein oder muss der jetzt nicht in die Sonderschule? Und da nimmt es mich jetzt Wunder, weit weg von einer reinen fachlichen Diskussion, was sagt der Politiker Jörg Brunner zu dieser Diskussion. Oder? Auf der einen Seite Inklusion heisst ja genau das. Oder? So eine Integrationsschule, ein Denken von Inklusion, das unbedingt ermöglichen, Diversität leben, dass Menschen ohne Beeinträchtigung auch das Recht haben, Menschen mit Beeinträchtigung zu kennen und zu begegnen. Und auf der anderen Seite so einen verwaltungsformalistischen Diskurs, darf der oder darf der nicht?
Ja, das ist schon da. So ein Thema, da in der Partei, wo ich Mitglied bin, dass man sagt, Pamir-Schule, oder? Dass man natürlich heute viel Einfluss in der Schule hat und du machst Pamir über da, dass nicht alles mitbekommst.
Kopfhörer, genau, abschrauben mit denen, genau.
Nein, also, ich habe da jetzt folgende Meinung. Also, erstens, ich bin immer eine Normalschule gegangen. Vom Kindergarten an, dort habe ich nicht so viel gebastelt und gespielt wie die anderen. Und in der Schule am Anfang, muss ich sagen, ja, bin ich immer vor der Wandtafel gestanden, dass ich irgendetwas noch verfolgen konnte. Es ist lang gegangen. Also einigermaßen gut gesehen habe ich erst bei der dritten. Also gerade noch gut.
Also gut im Sinn von.
Wo, dass ich können, ja. eine Lehre machen konnte. Aber dort war es auch schon, gewesen, ob ich nicht soll, da auf weitermachen in die Schule gehen. Ich gehe nicht. Aber lassen wir das. Ich konnte eigentlich immer Schule besuchen. Also ich sage, eigentlich sollte nach Möglichkeit alle in die Regelklasse sollen. Wenn natürlich das Wörter so verteilt sind, dass sag mal, die Hälfte oder sehr viel, wenn es wirklich für den Lehrer auch schwierig wird, alles zu handeln, dann muss man das schauen. Aber wir haben jetzt sowieso viele Hindernisse in der Schule. Und man sagt jetzt zum Beispiel gerade mit Kindern aus der Ukraine, wo halt auch wenig Unterricht teilhaben, nicht Sprache können. Oder eben sonst, ja, wir haben heute eine kompliziertere Schule. Es darf eine Überlastung geben, aber eigentlich sollten alle die gleiche Möglichkeit haben. Und dann wäre auch die Integration an einem ganz anderen Ort. Wenn mal dann würde schon die jungen Leute würden sehen, es gibt Leute, die sind nicht so wie ich.
Ja.
Und da würde wahrscheinlich die Sozialkompetenz von den gesunden jungen Schülern stärker fördern. Also wenn man durch alles, ich sage jetzt da, wegdrucken tut, dass man das gar nicht sieht und miterlebt, dann gibt es eben die Situation wie heute, dass man einfach das nicht weiss und vergisst und dann halt die gesunde Mehrheit sich nicht an dem Fünftel, wo nicht so gesund ist, nicht mitnimmt im Boot. Einfach sagt, bleib dir dort und ist so. Nein. Also ich sage, nach Möglichkeit sollten alle die Regelklasse können.
Und die Möglichkeit, auch ein Stück weit zu rahmen, das ist ein politischer Auftrag, ein bildungspolitischer Auftrag, dass die Schulen entsprechend ausgestattet sind. Aber nicht etwas separat schaffen, sondern Bildung als ganzheitliches Denken.
Mhm. Ja.
Jetzt hast du noch erzählt, dass du ja jetzt in dieser Ausbildung, in dieser Schulzeit auch erlebt hast, wie stark du auch angewiesen bist auf eine Unterstützung und eine zugewandte Lehrperson. Oder? Also heisst das, jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt erwachsen worden sind und alt worden sind, dass sich da drin auch etwas geändert hat vom Respekt, von der Zugewandtheit, von der Wertschätzung von Menschen gegenüber Menschen mit Behinderung. Hat sich da etwas geändert?
Nein, also gut, Status quo glaube ich schon, also nicht anders als vor 30 Jahren. Das ist wahrscheinlich, wo wir jung waren, hat man angefangen mehr mit so Sonderheim, Schule und alles, wo auch eben zum Teil doch auch ganz gute Sachen machen. Also zum Beispiel die Valide in St. Gallen, wo, Entschuldigung, also sogar ja, in der Gruppe gut etwas arbeiten, die Leute haben dort eine Arbeit und werden zum Teil auch selbst von Leuten angeleitet, die auch irgendwie eine Behinderung haben, oder? Also finde ich schon gut. Da hat es natürlich vor unserer Zeit gar nicht so gegeben. Da ist einfach ist das Kind einfach daheim gewesen, oder? Man hat ja anders gelebt, die Familienstruktur ist nicht noch ganz anders gewesen. Man hat dann angefangen mit sozialen Institutionen und so, das anfangen, das ist, sag auch bei den alten Leuten, mit Pflegeheim, oder? Das ist immer mehr ein Trend, dass da heute einfach, man meint, dann ist etwas gelöst, oder? Wenn ich Institutionen habe für Behinderte oder alte Leute oder so, dann ist das gelöst. Ich glaube eben, vielleicht haben die Leute heute den Mut verloren, etwas Mutiges zu machen.
Und zu dem Mut, und wir kommen schon wieder langsam an den Abschluss, es gibt noch wahnsinnig viele Themen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den Bericht, den ich heute auf den Tisch bekommen habe, Gewalt an Menschen mit Behinderung in der Schweiz. Da wird in der Schlussfolgerung auch ganz explizit darauf hingewiesen, dass Menschen mit Behinderung eben gerade in solchen Einrichtungen, solchen Institutionsorganisationen auch immer wieder stark solchen Gewaltformen unterworfen sind. Und da drinnen wissen wir ja, dass durch den NFA jetzt gerade die Verantwortlichkeit der Kantone gegangen ist. Oder vorher war es auch beim Bundesamt für Sozialversicherung, jetzt sind es bei den Kantonen. Was kann da Politik jetzt machen? Jetzt die Umsetzung UMBRK, Umsetzung normalisierte Lebensräume und, dass genau solche Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung nicht mehr stattfindet.
Ja gut, wahrscheinlich ein Ansatz will, und da muss ja die Politik bei der Planung von den sozialen Institutionen umsetzen. Ich sage jetzt, unterscheiden, wie gesagt, Leute, die wirklich total auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ob das Institutionen sind für Behinderte oder Altersheim. Und solche, die können noch mit teilweise Unterstützung ihr Leben meistern. Es gibt ja auch einen Wunsch von behinderten jungen Menschen, die miteinander eine Wohngemeinschaft bilden. Also einer sieht nicht gut, einer hört nicht gut und einer ist zu Fuß nicht gut, aber miteinander können sie es handeln. Oder? Das gibt's. Und die braucht dann für teilweise mal einen Betreuer, der reinkommt, schaut, ist alles gut. Wie quasi so Spieltex. Da wir Möglichkeiten müssen machen. Weil ich glaube, dort, wo es Gewalt gibt, und die gibt's natürlich so in diesen Institutionen, ob das Altersheim sind oder Werkstätten oder also geschützte Werkstätten, zum Teil wird's halt vielleicht dann schon für jemanden leider dort ein Stress, wenn einfach ja, jetzt viel aufeinander passiert, aber ja. Wird schon auch belastigen. Also, da würde ich sagen, ein bisschen Verteilung und ein bisschen wirklich bessere Triage würde wahrscheinlich viel bringen.
Ja. Also, ich höre daraus auch neue Konzepte von Betreuung, von Begleitung. Ich höre auch daraus, allenfalls die Menschen mit Beeinträchtigung zu Experten machen, zu eigenen Entscheider machen fürs Vorgehen. Und trotzdem noch, wenn solche Situationen sind, hat es ja immer etwas, und du hast mal noch gesagt, ja, wir sind ja auch in einem Fachkräftemangel, oder? Es hat ja dann immer auch zu, dass zu wenig Ressourcen da sind. Mhm. Gibt es da irgendwo politische Überlegungen, wie man dem Fachkräftemangel, gerade in dem Bereich, oder, wo es um Betreuung, Begleitung oder auch um Sicherstellung von Lebensqualität geht, wo könnte die Politik tätig werden?
Ja, könnte schon, aber ich glaube, dort fehlt einfach Politiker, egal von welcher Partei, wo der Blickwinkel haben.
Ja.
Weißt du, wenn du ein Brett vor dem Kopf hast, dann siehst du auch nicht besser als ich.
Ja, ich kann das nicht widersprechen.
Oder? Und das ist, du hast eben zu wenig Politiker, die könnten da mitreden und gewisse Erfahrungen haben. Ja. Bei anderen politischen Themen, wenn es um Finanzen geht, dann schaust du irgendeinen Finanzexperte. Bei Landwirtschaft fragen, da fragst du Leute, ja, die Bauer sind oder so. Und es gibt viele die Themen, sollte die Spezialisten halt zu Rate fragen. Und es gibt halt in der Politik keine Leute oder viel zu wenig Leute, die wissen, was bedeutet, behindert zu sein. Mhm. Also Christian Lohr als Nationalrat vom Thurgau, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, ja.
Ja,
aber den hat sich so den gerade, ja, gell? Genau.
Ist ja. So.
Ja, und wie schwer er sich denn auch tut, in dem Parlament nicht noch reduziert werden auf seine Behinderung, oder?
Ja, ja.
Da kommt ja den noch dazu. Und jetzt, ich merke, da muss ich unbedingt mit dir jetzt noch anschauen. Jetzt hast du vorne gesagt, weißt du, man braucht vielleicht den Innenblick, um einen guten Außenblick zu haben. Ich erlebe seit längerer Zeit, und zwar schon vor der Corona-Zeit, so eine Radikalisierung auch vom parteilichen Denken. Und die Radikalisierung hat so einen tiefen Graben hinterlassen oder grabt immer noch tiefer, dass es fast nicht mehr möglich ist, gemeinsam für uns als Gesellschaft zu denken und weiterentwickeln. Wäre es da nicht gerade dringend notwendig, jemanden zu haben, der den Innenblick hat, der die Parteigrenzen auch überbrücken?
Ja, also das ist sicher ein allgemein politisches Thema, wo ich jetzt ein bisschen skeptisch bin auf die mittlere Zukunft. Die übertriebene Radikalisierung von links und von rechts. Also der Extremismus, müsste man sagen. Eine Radikalisierung von links und rechts ist gut, weil die machen auf Themen aus ihrem Blickwinkel aufmerksam, ob jetzt da mehr bürgerliche Extremseite sind oder auf der links-grünen Seite. Wenn aber dann eben die Situation, jetzt komme ich drauf, du nicht mehr die hast, die das verbindet, die Brückenbauer sind und zulassen und probieren zu vermitteln, und da haben wir bei uns in der Politik nicht, dann sind nämlich die ganz links und die ganz rechts irgendwie mal
desillusioniert.
Enttäuscht. Sie sind enttäuscht und sehen keine Zukunft mehr. Und dann geht es natürlich langsam nicht mehr so gescheit. Ja, da wo man vorher so Mitte gesagt hat, das Verbinden, was es zwar im Namen noch gibt, gibt es eben nicht mehr. Wir haben heute nicht mehr die Verbindenden, die könnten etwas zusammenführen, was gut ist. Und da haben wir nicht nur bei der Inklusion, da haben wir, Entschuldigung, da haben wir jetzt bei Umweltfragen, Klima und so weiter, Mobilität, bringen wir das nicht an.
Mhm. Jetzt merkt man ja so Menschen wie du, wo den Innenblick einfach auch haben aufgrund von der Lebenserfahrung und aufgrund von der Position, die sie haben, die wären ja wichtig, nicht nur in einem Stadtparlament. Hast du noch eine politische Karriere von dir, die dich Richtung Bern würde ziehen?
Ich habe mir so ein paar entsprechende Anfragen bekommen, aber ich muss jetzt sagen, meine Partei hat die Themen, die ich jetzt auf die Fahne schreibe, sind halt nicht so dabei. Und ich bin dort ein ungeliebtes Kind.
Ja. Aber ungeliebte Kinder sind ja immer noch Kind.
Naja.
Man verliert ja den Status vom Kind.
Nein.
Nicht. Also das heisst, es ist eher die Partei, die nicht den Mehrwert und die Wertschöpfung von dir als Person jetzt zum Beispiel in Bern würde sehen.
Ja, oder nur schon auf Kantonsebene.
Nur schon auf Kantonsebene.
Ja, das ist.
Ja. Also wir sehen, wir sind immer noch auf dem Weg dazu. 1980 Open Air mit heute fast nicht mehr bekannten Künstlern. Und 43 Jahre später haben wir noch ähnliche Themen wie hier, wo wir für das Beste Lotzi Dorf gesammelt haben.
Genau.
Jörg Bonner, danke vielmals, dass du bei uns Gast warst.
Bitte.
Ich denke, es ist einfach sehr spannende Blickwinkel, den du uns aufgetan hast. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Wünsche habt an Themen, an Persönlichkeiten, die zu uns kommen, meldet euch doch bei uns. kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr zu Gast gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen. Thank you.